natürlich bin ich stolz auf 18 Workshops, also Leuten, die kommen und ihre Skills zeigen wollen und mit allen anderen teilen wollen. Also das ist schon etwas, was ich denke, auch die praktische Anmutung unseres Kongresses zeigt.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
In diesem Jahr findet sie in Hannover statt, die Diabetes-Herbsttagung. Am 22. und 23. November trifft sich die Deutsche Diabetologie, um sich unter dem Motto »Der Mensch im Mittelpunkt« weiterzubilden und auszutauschen. Über Digitalisierung und Diabetestechnologie, Schulung und Beratung, Wissenschaft und Forschung, das komplexe Versorgungssystem und den Alltag mit Diabetes. Die Tagung hat eine Tagungspräsidentin, die Diabetologin Dr. Dorothea Reichert, und einen Tagungspräsidenten, den Diabetologen Dr. Tobias Wiesner. Beide sind in eigener Praxis niedergelassen, Dr. Reichert in Landau in der Pfalz und Dr. Wiesner in Leipzig in Sachsen. Liebe Frau Dr. Reichert, lieber Herr Dr. Wiesner, ich freue mich sehr, Sie beide bei O-Ton Diabetologie begrüßen zu dürfen. Natürlich wird es in unserem Gespräch um die Diabetes-Herbsttagung gehen. Wir wollen aber auch über politische Themen sprechen. Herzlich willkommen an Sie beide.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, Nicole, vielen Dank für die kurze Einführung. Nicole Finkenauer ist Medizinredakteurin bei der Metrix Deutschland. Ich bin Günther Nuber und Teamleiter Diabetologie und Redaktionsleiter der Metrix. Wir beide arbeiten gemeinsam an der Diabetes-Zeitung, am Diabetes-Anker und an vielen weiteren redaktionellen Formaten. Sie beide, Frau Dr. Reichert, Herr Dr. Wiesner, Sie sind ja sicherlich sehr kongress- und tagungserfahren. Wann waren Sie denn zum ersten Mal bei einem Kongress der Deutschen Diabetesgesellschaft? Erinnern Sie sich zum Beispiel, Frau Dr. Reichert?
Ja, ich war das erste Mal 1992 auf dem Deutschen Diabeteskongress.
Sie wissen bestimmt noch, wo das war.
Ich habe gerade überlegt. Ja. Ich muss tatsächlich passen, es kann Nürnberg gewesen sein.
Und Herr Dr. Wiesner?
Oh Gott, jetzt wird es unscharmant, wenn ich sage, dass ich 10 Jahre später das erste Mal auf dem Diabetes-Kongress gewesen bin, Dorothea. Nein, wir wissen ja, dass wir den kleinen Augenblick auseinander sind. Also ich war, glaube ich, 2001 das erste Mal auf dem Diabetes-Kongress und das war damals noch in Aachen gewesen. Kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie ich da zum ersten Mal als kleiner Ausbildungsassistent aus der Klinik kommend den großen Kongress gesehen habe.
Ja, dann die Frage an Sie beide. Was macht denn für Sie eine gelungene Tagung oder einen gelungenen Kongress aus, Herr Dr. Wiesner? Sie vielleicht zuerst.
Also ein Kongress muss immer lebendig sein und muss persönlich sein. Das ist ja auch das, was wir versucht haben, in unserem Kongress einzubauen. Aber wichtig ist es, dass man mit den Kollegen, mit den Besuchern, mit allen, die da auf dem Kongress sind, irgendwie ins Gespräch kommt und dass man für jeden etwas anbietet. Und deswegen ist so das Gefühl Persönlichkeit und Lebendigkeit etwas, was so einen coolen Kongress ausmacht und wo man auch viel mit nach Hause nehmen kann und sagt, da habe ich etwas gelernt oder da habe ich ein tolles Gespräch gehabt.
Ja, Persönlichkeit und Lebendigkeit. Frau Dr. Reichert, können Sie irgendwas ergänzen?
Ja, ich möchte eigentlich dem vor allem zustimmen. Was ich aber denke, ist auch wirklich, dass auch der Erfahrene nach Hause gehen soll und sich bestärkt fühlen soll in seinem Handeln, dass er das Gefühl hat, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und dass die Jungen das Gefühl haben, dass sie damit reinwachsen können und dass es eine Gemeinschaft ist, zu der es toll ist, dazu zu gehören. So ging es mir nämlich in den 90er Jahren, dass ich das einfach wollte, da dabei sein und dass ich das toll fand. Und das würde ich mir wünschen, dass uns das bei den Jungen gelingt und genauso, dass die Alten gerne weiterkommen, um die Jungen zu sehen und die Mittelalten und die Alten.
Das ist ja eigentlich der Punkt, den wir heutzutage auf den Kongressen haben, dass wir gemeinsam alle zusammenkommen können, also aus Jung und Alt, auch Edukationsberufe und Ärzte. Und dafür soll so ein Kongress sein, der Schmelztiegel der diversen Protagonisten im System.
Und das macht gerade die Herbsttagung aus.
Das haben Sie ja sehr schön dann in der Deutschen Diabetesgesellschaft mit der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs mit den jungen Wilden, die ja wirklich hier einen Pflock eingerammt haben die letzten Jahre in meinen Augen und auch engagiert sind und sich da auf den Kongressen immer positionieren in der Tomorrow Lounge und wo auch immer.
Finde ich eine tolle Aktion. Ich versuche ja natürlich, dass wir, Dorothea, die alten Wilden sind und dass die jungen Wilden noch wilder sind als wir. Aber grundsätzlich ist ja das die Zukunft. Wir müssen ja für die jungen Kollegen eine Plattform bringen. Und die zukünftige Diabetologie, ich erinnere mich immer an meine Frau, die dann da sagt, wir müssen aufpassen, dass wir die jungen Kollegen nachbilden, weil wir brauchen auch mal jemanden, der uns behandelt und das kann nicht zeitig genug losgehen.
Und ich habe das zu 100% erledigt, weil mein Sohn ist einer der jungen Wilden.
Ja, und mit dem hatte ich ja jetzt sogar zu tun, denn ich betreue dieses Jahr auch den Gesundheitsbericht Diabetes und da hat er ja für die AG Nachwuchs Beitrag geschrieben. Also ich gedacht, Maximilian Reichert und Landau, naja, also habe dann 2 und 2 zusammengezählt. Ja, und alles, was Sie ja eben erzählt haben, das passt ja ganz wunderbar auch zu dem Motto der Diabetes-Herbsttagung in diesem Jahr, nämlich der Mensch im Mittelpunkt. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist.
Es ging uns tatsächlich darum, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar in allen Facetten des Menschen. Sowohl der Menschen behandelt, als auch der Hilfe braucht, die Schulenden, den Nachwuchs, eigentlich wirklich die komplette Gruppe. Und wir wollten wirklich versuchen, alle mitzunehmen und alle ins Zentrum unserer Gedanken zu setzen. Und wenn ich unser Programm angucke, dann bin ich ziemlich stolz. Ich glaube, das ist uns gar nicht so schlecht gelungen und ich hoffe, dass wir das Ende November auch noch so sehen.
Ich habe auch gleich gezögert mit dem Antworten, weil das war ja deine Idee gewesen, Dorothea, der ich mich sehr, sehr gerne angeschlossen habe, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sodass wir sie dann gemeinsam weiterentwickelt haben natürlich. Aber
unbedingt.
Wenn man sich Kongresse so anschaut, dann hat man manchmal das Gefühl, das wären so Krankheiten oder Facetten der Krankheit im Mittelpunkt gestellt. Und das war so die Idee, die wir dann gemeinsam entwickelt haben, einfach mal umzudrehen. Wir haben natürlich, drehen uns alle irgendwie um den Diabetes in all seinen Facetten. Aber wir sind immer das Team und zum Team gehört auch der Patient dazu, deswegen der Mensch im Mittelpunkt, aber auch wir als Teammitglieder gehören ja irgendwie auch als Menschen in irgendeiner Wahrnehmung. Das haben wir irgendwie versucht zusammenzubringen und dann haben wir den Gedanken auch noch versucht zu erweitern, weil es gibt ja auch andere Menschen, die gut fürs System sind, also auch Krankenkassen, die KBV oder auch die Politik. Und die haben wir auch mit eingeladen und haben versucht, das alles zusammenzuführen. Und darum geht's uns eigentlich.
Genau, dann ist also auch Teil dieses Mottos, dass sie eben verschiedene Gruppen eingeladen haben und versucht haben, alle einzubinden. Und das findet sich dann wahrscheinlich auch in den Themen logischerweise wieder.
Also die Themen sind ja so weit gefasst, dass wir versuchen, nahezu alles abzudecken. Das gelingt nicht immer, weil wir haben ja nur 2 Tage Herbsttagung. Also insofern muss man bei manchen Dingen auch Abstriche machen. Aber wir haben uns so hingesetzt und überlegt, was bringt aktuell die Diabetologie für große Fragestellungen an die Patientinnen und Patienten, an die Ärztinnen und Ärzte und an die Diabetes-Edukationsberufe. Und da sind uns so 5 große Themen natürlich gekommen. Das eine ist natürlich Digitalisierung. Ist in aller Munde, gewollt und ungewollt. Natürlich habe ich eine Meinung, dass es gewollt sein muss, weil nur so können wir eine adäquate Zukunft gestalten. Dann geht es natürlich auch, dass wir den wissenschaftlichen Anspruch haben. Wenn wir uns die Diabetologie angucken, ist so viel passiert in den letzten Jahren, auch wissenschaftlich so viel passiert. Wir haben so viele therapeutische Möglichkeiten, wir haben so viele technologische Möglichkeiten. Also, und da die Kollegen aus der Wissenschaft mit dazu zu holen und mit ihnen gemeinsam das Gespräch zu führen, ist etwas, was unser Anspruch ist. Ein Punkt ist natürlich auch die Perspektive Patient einnehmen, Patientin einnehmen, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 350 Tage im Jahr mit der Erkrankung alleine ist und auch so einen Alltag hat. Und wir versuchen ihn ja irgendwie zu begleiten. Das ist mehr oder weniger zeitlich möglich. Die Edukationsberufe, also unsere Diabetesberater und Assistentinnen, verbringen vielleicht ein wenig mehr Zeit mit ihm, aber auch den Alltag mal darzustellen, ist eine der Inhalte auf unserer Herbsttagung. Dann geht es natürlich das, was ich gerade gesagt habe, Edukationsberufe, Schulung, Beratung. Da gibt es neue Ansätze, da gibt es neue Ideen, da gibt es neue Konzepte, das miteinander auszutauschen. Und dann, was ja immer schon anklang in den letzten 3, 4, 5, 6 Sätzen, ist es, die Diabetologie ist in so einem komplexen Versorgungssystem, ist eine chronische Erkrankung kosten Zeit, chronische Erkrankungen kosten Geld. Wir wissen alle, wo wir aktuell stehen. Und deswegen haben wir auch versucht, dieses Versorgungssystem, diese Versorgungsstrukturen darzustellen und da miteinander auch mal auszutauschen, wo ist eigentlich die Idee, wo kann es hingehen, wo soll es hingehen, welche Erwartungen haben wir, welche Erwartungen haben zum Beispiel Krankenkassen, welche Erwartungen haben zum Beispiel auch die Patienten und deswegen so diese 5 großen Themen, die wir da versucht haben zu strukturieren.
Ja, vielen Dank für den schönen Überblick, Herr Dr. Wiesner. Welches dieser Themen bewegt denn die deutsche Diabetologie derzeit am meisten, Frau Dr. Reichert, wenn ich da mal um Ihre Einschätzung bitten darf?
Ganz ehrlich, alle fünf. Für mich ist natürlich im Moment der Mensch im Alltag das Wichtigste in meinem täglichen Handeln. Aber da gehört die Digitalisierung natürlich im Moment massiv dazu, E-Rezept in all seinen Facetten, unsere Pumpenpatienten, AID-Entwicklungen, ja, das ist ja im Alltag im Moment das, was auch den Alltag mitbestimmt. Natürlich treibt uns als Diabetologen, die wir auch noch ein bisschen berufspolitisch, Tobias noch mehr als ich, aber ich durchaus auch immer noch auf regionaler Ebene unterwegs waren. Dieses Jahr hat uns natürlich die Politik und die Gesetzgebung sehr massiv bewegt, ja. Aber das ist natürlich für den Patient leider nicht das Wichtigste. Und deshalb habe ich eigentlich lange darüber nachgedacht und gedacht, eigentlich kann ich gar keine Prioritäten setzen. Wenn ich eine setzen müsste, dann ist es der Mensch im Alltag.
Okay, das ist sehr gut nachvollziehbar, haben Sie auch eben hergeleitet. Sie sind jetzt ja nun beide, wir hatten es eingangs erwähnt, in eigener Praxis niedergelassen. Und ich denke, sowas beeinflusst natürlich auch dieses Programm der Herbsttagung dieses Jahr. Anders gefragt, wie würde denn das Programm aussehen, wenn zwei Menschen aus der Forschung das Programm mitgestaltet hätten oder zwei Kliniker, wäre das entscheidend anders?
Dafür darf ich einen Einschub machen. Ich bin jede Woche und ich bin vertraglich gebunden, nicht nur niedergelassene Ärztin, sondern tatsächlich leite ich im Klinikum Landau Südliche Weinstraße die Diabetologie fachlich. Das heißt, ich bin auch jede Woche im Krankenhaus und von daher erhebe ich schon für mich den Anspruch, auch den Bogen zu schlagen zwischen dem Krankenhaus. Und Herr Wiesner ist sehr gut aufgestellt in der Forschung. Das habe ich immer gemerkt. Also ich glaube, wir können diese beiden Bereiche irgendwie schon sehr gut mit einblicken. Oder sehe ich das falsch, Tobias?
Also ich denke, wir sind beide durchaus Grenzgänger. Aber ich möchte das nicht nur für uns beide in Anspruch nehmen, sondern ich glaube, die Diabetologie ist inzwischen ja in vielen Facetten so ein Grenzgänger geworden. Wir sind immer so virtuell in Sektoren tätig, aber trotzdem jeder einzelne von uns hat kleine Trampelpfade gefunden, wo er über so eine Sektorgrenze hinwegläuft. Und das war auch so die Idee, die Herbsttagung da so zu machen, dass wir uns auch gedacht haben, was würde denn jetzt ein reiner Grundlagenwissenschaftler, ein reiner Grundlagenforscher, das bin ich nicht, also aber ein reiner Grundlagenforscher, was würde der denn in die Herbsttagung mit reinbringen und was würde er aus der Herbsttagung mit rausnehmen wollen? Und da freue ich mich sehr, dass wir da durchaus Protagonisten gefunden haben, die das sehr gut darstellen können und sicherlich uns auch gut erklären können, warum das, was derzeit in der Maus geforscht wird oder an irgendeiner Zelle geforscht wird, irgendwann demnächst auch am Menschen anzuwenden ist und dass wir da den Dialog herstellen und das auch versucht haben einzubetten in diesen großen Komplex. Natürlich ist die Herbsttagung immer den Anspruch einer aktuell und sehr praktischen Diabetologie. Aber wie gesagt, wir versuchen in beide Richtungen aus der Niederlassung heraus, also sowohl die Forschung als auch die Klinik zu schauen. Und ohne Eigenlob, ich glaube, Dorothea, das ist uns ganz gut gelungen.
Ich hoffe es auch. Und ich hoffe auch, dass unsere Forscher vielleicht von unseren Problemen befruchtet werden und für uns wieder eine Idee haben, weiter zu forschen, da wo wir an die Grenzen stoßen. Und es gibt ja ein Herzensprojekt, was zeigt, dass aus dem niedergelassenen Bereich sehr gute Versorgungsforschung entstehen kann. Und das ist das Gestia-Projekt, dem wir ja auch ein ganzes Symposium geschenkt haben, was für mich, oder vielleicht ist das falsche Wort, geschenkt. Ich habe mir das gewünscht und habe die Protagonisten dieses Projekts gebeten, ein Symposium einzureichen. Und da bin ich sehr froh drüber, dass das geglückt ist, weil das ist so ein Herzensprojekt, was eben auch zeigt, dass man nicht eine Trennlinie ziehen muss zwischen Niederlassung und Forschung, dass es eben gerade im Versorgungsforschungsbereich Aspekte gibt. Und aus der Versorgungsforschung heraus gibt es auch wieder für die Grundlagenforschung Gründe, Dinge nachzugehen. Und von daher, glaube ich, ist das Ganze sehr rund.
Und auch wenn wir noch einige Wochen vor der Herbsttagung stehen, ich glaube, einen Satz muss man mal sagen, wir sind ja nicht alleine diejenigen, die das sich überlegt haben. Wir haben uns ganz viele Protagonisten eingeladen. Wir haben Programmkommissionen gehabt, in der alle vertreten waren. Großen Dank an die Kollegen, die da dabei gewesen sind und auch großen Dank natürlich an die DDG-Geschäftsstelle, die uns da unterstützt hat und auch Ideen mitgebracht hat. Und eigentlich ist bei der Erstellung von so einem Herbsttagungsprogramm auch nahezu jede programmbegleitende Kommission der DDG mit dabei. Und deswegen kommen natürlich auch die Vorschläge von denen. Und wir haben schon viele coole Gespräche geführt in den letzten Wochen, was so reinkommen sollte. Durchaus auch kontrovers, durchaus auch ordnend, und aber es hat Spaß gemacht. Also es sind viele Ideen eingeflossen und wir haben sie versucht reinzuheben.
Ich sehe es sogar umgekehrt. Ich habe mich wirklich mitgenommen gefühlt. Wir haben unsere Ideen präsentiert und gerade in der Geschäftsstelle hat man sich sehr viel Mühe gegeben, unsere Ideen sogar noch ins Praktische wirklich umzusetzen. Also da fühlte ich mich auch wirklich ganz hervorragend begleitet. Und natürlich hatten wir eine super tolle Programmkommission um uns herum. Und das war wirklich von Anfang an ein sehr konstruktives Miteinander, was das Produkt herausbringt, auf das wir ja scheinbar jetzt schon stolz sind, bevor es überhaupt gelaufen ist.
Nein, aber ich finde es auch sehr nobel, wie Sie da alle mit einbeziehen, die mitgearbeitet haben. Und wir merken schon, die Kollegin Nicole Finkenauer und ich, sie brauchen uns gar nicht. Sie werfen sich gegenseitig die Bälle zu. Trotzdem, Nicole, du hast ja, glaube ich, auch noch ein paar Fragen, die über die Tagung hinausgehen.
Ja, also wir sind jetzt hier sehr bei Vernetzung und dass alles miteinander zusammenhängt. Von daher gehen wir ein bisschen weg von der Tagung, aber vielleicht auch nicht ganz, denn die Reformen, die im Gesundheitswesen geplant sind, werden ja sicherlich auch während der Tagung nicht ausgeblendet oder auch nicht ausgeblendet werden können. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie sind beide im BVND aktiv, also im Berufsverband der niedergelassenen Diabetologen. Und noch gar nicht so lange her, nämlich Mitte September, gab es ja eine vom BVND initiierte Aktion. Nämlich wurden da 90.000 Unterschriften unter einer Petition übergeben an einen Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums. Vielleicht kann ja eine von Ihnen kurz schildern, worum es dabei ging bzw. geht und was in dieser Petition eigentlich gefordert wird.
Ich würde mal kurz vorpreschen, weil ich tatsächlich live auch in Berlin gewesen bin, Dorothea. Es gibt ja von uns allen sicherlich erkannt die Notwendigkeit, dass das Gesundheitssystem bestimmte Reformen bedarf. Und das ist im Bundesministerium natürlich auch, ebenso wie in der Koalition, aufgegriffen worden. Da sind einige Gesetze auf den Weg gebracht worden. Ich sag mal gleich am Anfang, sicherlich im besten Ideen und der Notwendigkeit sehend. Es sind aber an einigen Stellen handwerkliche, das ist so hochgegriffen von mir jetzt, aber durchaus handwerkliche Fehler gemacht worden, die zum Beispiel das GVSG, also das sogenannte Entbudgetierungsgesetz, also dass die Kollegen, die im hausärztlichen Bereich arbeiten, auch die Leistung vergütet bekommen, dass die das, was sie erbringen, auch alles vergütet bekommen, ist dieses GVSG aufgelegt worden. Und im GVSG ist man von einer Annahme ausgegangen, die so leider nicht stimmt, nämlich, dass ein Patient nur einen Hausarzt hat. Und aus der Tradition heraus, wie wir Diabetologen uns in der Versorgung entwickelt haben, nämlich durchaus aus dem hausärztlichen Bereich heraus, ist es in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen prozentualen Anteilen so, dass bis zu 80, fast 90% der Diabetologen auf hausärztlichen Sitzen tätig sind und neben einer hausärztlichen Versorgung auch eine spezifische diabetologische Schwerpunktversorgung anbieten. In all den Notwendigkeiten, die wir als Diabetologen so erbringen. Das heißt, der personelle Aufwand, unsere Diabetes-Edukationsberufe, der technologische Aufwand, wir hatten schon drüber gesprochen, über AED-Systeme, Pumpen, Sensoren etc. Und natürlich auch der ganze organisatorische Aufwand, Bestellsystem, Praxen etc. Und mit der Annahme, dass ein Patient nur einen Hausarzt hat, wären wir Diabetologen plötzlich in unserer Versorgungsstruktur existenziell bedroht gewesen. Und deswegen haben wir, als wir das erkannt haben, sehr schnell versucht, das Gespräch zu finden. Was wir gelernt haben in den letzten Monaten, was parlamentarischer Prozess einer Gesetzgebung bedeutet, also zwischen Erstellen eines Gesetzes, Referentenentwurf, Kommentierung des Referentenentwurfs, Einbringen in den Bundestag, Lesung im Bundestag etc. Da gibt es unterschiedliche Stellschrauben und wir haben relativ schnell gemerkt, wir Diabetologen sind tatsächlich nicht betrachtet worden als Gruppe, sondern im besten Wissen und Gewissen und auch völlig korrekt die Hausärztlichen. Wenn jetzt aber diese Prämisse, ein Hausarzt, ein Patient gleich eine Pauschale, das wäre der Tod unserer Schwerpunktpraxisversorgung gewesen im hausärztlichen Bereich. Und deswegen haben wir Und da muss man durchaus den Kollegen Klaus König aus Sachsen-Anhalt sehr dankbar sein. Der hat gesagt, lasst uns doch mal eine digitale Petition machen. Wir erklären es unseren Patienten und wir klären es auch den Kollegen. Und da sind im Petitionsausschuss einerseits und in dieser digitalen Version der Change.org ist das natürlich die Möglichkeit gewesen, Unterschriften zu leisten. Und wir haben diese 90.000 Unterschriften nicht nur von unseren Patienten bekommen, sondern auch von vielen Menschen, die nicht in eine diabetologische Schwerpunktpraxis gehen, weil sie gesehen haben, das ist notwendig und weiter notwendig. Und da muss man auch sagen, und Herr Nuber, das Wort Nobel hat mir gerade sehr gefallen, da sind wir nach einigen Gesprächen doch sehr gut mit dem BMG, also namentlich Herr Weller, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Gesundheit, ins Gespräch gekommen, der auch sehr nobel, deswegen zitiere ich das gerne, auch das Gespräch mit uns gesucht hat, auch sehr offene Gespräche mit uns geführt hat und gesagt hat, ja, okay, ich zitiere jetzt nicht ihn, wenn ich sage, handwerklicher Fehler ist passiert, aber wir müssen das Gesetz in irgendeiner Art und Weise ändern und wir haben mit dem Gesundheitsausschuss einige Gespräche geführt. Nichtsdestotrotz hängt immer noch so ein bisschen das Damoklesschwert über uns, weil wir jetzt im parlamentarischen Prozess uns befinden. Dieses Gesetz muss nochmal durch den Bundestag durch und es muss im Bundestag dafür gesorgt werden, dass da eine Ergänzung in diesen Gesetzesentwurf kommt, was uns als Schwerpunktpraxen weiterhin die Existenz ermöglicht. Wir haben viele kluge Ideen gehabt, wir haben viele kluge Ideen diskutiert und wir haben sicherlich mit viel Hilfe, auch juristischer Hilfe, eine Idee jetzt mit eingebracht und da auch nochmal großen Dank an alle Kollegen im Berufsverband, alle Landesverbände, dass wir da das Gespräch gemeinsam führen konnten und dass wir diese Idee jetzt in den parlamentarischen Prozess, sprich in die Lesung im Bundestag mit einbringen können und hoffen, dass wir das verankert bekommen, sodass wir, nicht wir alleine als Diabetologen, sondern alle, die in der hausärztlichen Versorgungsebene, Spezialversorgung neben der hausärztlichen Tätigkeit anbieten, gesichert sind und dass wir nicht abgeschnitten werden durch diese Idee. Was man auch sagen muss, und da gehört an dieser Stelle natürlich auch Dank dazu, wir haben mit vielen Politikern gesprochen, viele, auch Dorothea, du hast viele Gespräche geführt mit Politikern auch auf Landesebene, denen das auch sehr schnell klar wurde, was da für eine Idee im Gesetz eigentlich verankert ist, die eigentlich keiner wollte. Im Endeffekt ist es ein Gesetz, was eine Idee verfolgt, die nicht so gedacht war. Jetzt ist es aber ein bisschen aufwendiger, das zu ändern. Und wie gesagt, auch mit der Politik ließ es sich sehr entspannt reden, ins Gespräch kommen. Insofern war das ein langer Prozess, der uns jetzt den Sommer über beschäftigt hat. Jetzt hoffen wir, dass in den nächsten Tagen, wenn es in den Bundestag gelesen wird, wieder so verankert bekommen, sind aber aufgrund vieler Signale, die wir bekommen haben, verhalten optimistisch. Aber am Ende muss man schauen, welches Gesetz kommt aus dem Bundestag raus. Insofern ist es immer noch ein wenig bedrohlich. Aber wir haben viel getan und werden auch weiterhin viel tun. Wir hören nicht auf zu erklären, warum es notwendig ist, dass wir die Absicherung der Diabetologie brauchen.
Das war natürlich ein schöner Exkurs und der das wirklich sehr plakativ dargestellt hat für unsere Zuhörenden garantiert und herzlichen Dank dafür. Mich würde noch vor allem interessieren, ob Sie in Ihren Praxen oder Frau Dr. Reichert, wie Sie uns erklärt haben, ja auch in der Klinik hier und da, von der Stimmung der Patientinnen und Patienten gegenüber den Reformplänen etwas mitbekommen haben. War denn, was bewegt die Menschen und was befürchten sie vielleicht auch, wenn es um die Krankenhausreform geht? Oder wir haben ja auch schon diese Termini heute angedeutet, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz oder Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und Frau Dr. Reichert, ich glaube, wir haben sogar noch was vergessen hier. Was bewegt die Menschen?
Also es gibt ja noch das gesunde Herzgesetz, genau. Und man muss leider sagen, das sind so komplexe Gesetze und so große Texte, die die Menschen ganz wenig mitnehmen und auch ganz schlecht verstehen, ja. Aber was man spürt, ist Angst. Und zwar im Moment in den Praxen noch nicht so. Die kam dann, als wir versucht haben, diese Petition in Umlauf zu bringen. Da ist schon sehr viel nachgefragt worden, dass das plötzlich auch den ambulanten Bereich betrifft. Da kamen große Ängste. Ja, was soll ich denn dann machen? Wer kümmert sich denn um mein AID? Und das war natürlich sehr schwierig. Das zu erklären, hat viel Zeit gekostet. Wirklich Angst haben die Menschen tatsächlich im Moment vor der Krankenhaussituation. Das ist schon sehr gut angekommen bei den Menschen. Da haben die Menschen schon gemerkt, dass das in den Krankenhäusern nicht mehr so funktioniert, wie man das gewohnt war. dass die Krankenhäuser teilweise wirklich jetzt schon am Limit sind. Und da sind schon sehr große Ängste spürbar. Und wie wir dann mit unserem Gesetz da noch um die Ecke kamen, muss man sagen, da war die Verunsicherung schon sehr, sehr groß. Das muss ich leider sagen. Und wir hoffen, dass wir da wieder mehr Ruhe reinbekommen. Und was weiß ja auch noch keiner, wie diese Krankenhausreform ausgeht. Denn da muss ja auch noch viel passieren, gerade wenn es um den Bereich Diabetologie geht. Da sind wir nämlich auch nicht so richtig gesehen worden im Krankenhausbereich. Da sind gerade so Strukturen, in denen ich arbeite, wo es eine funktionierende Diabetologie gibt, Diabetologen gibt, Nachwuchs in der Diabetologie gibt, vor allem auch Diabetesberater und Beraterinnen, die viel stemmen und im ganzen Haus die Leute versorgen. Diese Strukturen sind aktuell gefährdet durch diese Versorgungspauschalen. Wenn da die Diabetologie nicht bedacht wird, werden wir da auch einen Kahlschlag der Diabetologie im Krankenhausbereich erleben. Und davor habe ich wirklich große Sorge, weil da gibt's jetzt schon Defizite. Und wenn die dann nochmal verstärkt werden, sieht's wirklich eng aus mit der Versorgung der Patienten mit Diabetes im stationären Bereich. Und das treibt mich schon auch sehr um.
Was wir halt gelernt haben bei diesen Gesetzen ist, wie viele Dinge ineinander greifen und aus manchen Mosaiksteinen, die sich über die Jahre ergeben haben, das passt jetzt nicht mehr. Also diese Mosaiksteine, man nimmt sie auseinander, versucht sie wieder zusammensetzen, das funktioniert nicht. Das, was Dorothea gesagt hat, will ich kurz erläutern, weil das auch uns existenziell in der Nachsorge, in der Nachwuchsgenerierung bedroht. Das Krankenhausreformgesetz guckt natürlich auf die Facharztausbildung. Und es gibt ja keinen Facharzt für Diabetologie, es gibt einen Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie. In vielen Stellen, in vielen Krankenhäusern gibt es aber den Internisten oder den Pädiater, der auch Diabetologe ist. Der wird aber in der Krankenhausreform per se mit seiner Zusatzweiterbildung Diabetologie nicht angeschaut, sondern es wird derzeit nach Lesart des aktuellen Version des Gesetzes der Facharzt für Endokrinologie, Diabetologie angeguckt. Ich bin noch Endokrinologe, Diabetologe, aber von uns gibt es ganz, ganz wenige. Also wird auch immer weniger. Also wenn ich mir die Prüfungen, die Facharztprüfung pro Jahr angucke, das schaffen die Kardiologen irgendwie in einer Woche, sich zu diesem Facharzt prüfen zu lassen. Also würde es ja perspektivisch dazu führen, dass diese sogenannte Leistungsgruppe Diabetologie/Endokrinologie, wenn ich keinen Endokrinologen habe, aus dem Krankenhaus verloren gehen würde. Damit auch die Vorsorgepauschalen und damit habe ich überhaupt keine Expertise mehr an den Kliniken. Und diese Expertise, die fehlt, fehlt natürlich auch in der Ausbildung dann von jungen Assistenten, die zum Beispiel auf dem Weg zum Internisten frühzeitig gar keine diabetologische Kompetenz erleben und auch überhaupt nicht die Diabetologie als solche erleben. Und wie soll sich jemand, was er nicht kennt, für diesen Facharzt beziehungsweise den Internisten mit Zusatzweiterbildung entscheiden? Also wir haben da auch ein Nachwuchsproblem, nicht nur ein Versorgungsproblem, das ist das, wovor die Patienten natürlich Angst haben, sondern wir haben auch ein Nachwuchsproblem. Und eine Zahl, die wir immer wieder diskutieren, die ist jetzt schon 2 Jahre alt, ist, dass ein kardiologischer Patient hat mit einer Wahrscheinlichkeit von größer 90%, wenn er in eine Klinik kommt, die Chance, auf eine kardiologische Spezialeinrichtung zu kommen. Das ist einfach so gebannt, weil es ist klar, ein diabetologischer Patient, wenn er denn in einer kritischen Situation ist, deutlich weniger. Man kann über die Zahlen streiten, aber nicht mal 17% der Patienten mit einem diabetologischen Problem laufen auf einer spezifisch diabetologischen Einrichtung ein. Also deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir da eine Expertise haben. Also wir haben ja als Berufsverband ebenso wie als Fachgesellschaft viele Ideen. Berufsverband natürlich im ambulanten Bereich, als DDG natürlich auch. Da bringe ich die DDG immer mit als Vorstandsmitglied. Für die Krankenhausreform. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt einbringen. Die Diabetologie, wir lernen das immer wieder, hat sehr, sehr, sehr viele Patienten, aber wir brauchen die Expertise in allen Bereichen und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass diese Expertise auch die jungen Kollegen lernen können. Also gerade der Nachwuchs an die Diabetologie ranzuführen oder auch, jetzt bin ich ganz weit, die Diabetologie überhaupt im Studium zu verankern. Wenn man mal so Umfragen macht, ein paar Kollegen haben das mal gemacht, auch so die Nachwuchsgruppe, Herr Nuber, Sie werden es dort besser abfragen können. Die haben mal gefragt, wie viele Stunden Diabetologie werden eigentlich in den Vorlesungen gelesen. Da muss man ehrlicherweise sagen, dann erschrickt man, dass da manchmal nur 2 Stunden im gesamten internistischen Vorlesungsmodul zustande kommen. Das ist natürlich erschreckend, wenn man weiß, was das alles bedeuten kann.
Ja, das kann man einschlägig bei uns in den Podcast-Folgen mit den jungen Wilden nachhören. Wir nehmen das natürlich genauso in die Shownotes wie den Link zu ihren Protestveranstaltungen oder sagen wir mal Informationsveranstaltungen in Berlin vor kurzem. Und Nicole Finkenauer hat ja auch schon den Gesundheitsbericht Diabetes erwähnt. Das nehmen wir alles in die Shownotes. Das Ganze, was ja gesundheitspolitisch passiert, sollte doch am Ende für uns Menschen gemacht sein. Also sagen wir mal den Menschen, wie ihr Motto das auch sagt für die Herbsttagung, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber das hört sich jetzt nicht ganz so danach an, oder?
Grundsätzlich sind ja Reformpläne dafür da, dass die, die es betrifft, besser dargestellt werden. Und grundsätzlich, da bin ich der Optimist, Dorothea, du weißt, dass ich in vielen Dingen immer Optimist bin, grundsätzlich unterstelle ich bei jeder Gesetzgebung, die das Gesundheitssystem betrifft, dass wir die Menschen eigentlich in den Mittelpunkt stellen sollten und nicht allein wirtschaftliche Prozesse. Das haben wir auch ein bisschen anders gelernt in allen Diskussionen in der Politik. Also diese kleine vernebelte Anekdote lasse ich dann doch droppen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, der Mensch, der im Mittelpunkt steht, ist ja nicht einheitlich, ist ja nicht homogen. Es gibt viele Anforderungen im Gesundheitssystem und deswegen sind Gesetze ja eigentlich sehr weit gefasst, eigentlich sehr weit greifend und auch vieles beachtend. Und was man auch sagen muss, eine gewisse Schnelligkeit im gesetzgeberischen Prozess ist ja zu sehen. Und wir freuen uns immer, wir bieten uns immer wieder als Gesprächspartner an für die gesetzgeberischen Einrichtungen, sprich das Ministerium, sprich aber auch den Gesundheitsausschuss. Das hat am Anfang nicht ganz stattgefunden. Und natürlich werden auch Patientengruppen befragt und sollten auch befragt werden. Das hat am Anfang auch nicht so in dieser umfangreichen Art stattgefunden. Inzwischen werden wir als Gesprächspartner wahrgenommen, sowohl als Fachgesellschaft als auch Berufsverband. Und das ist richtig und wichtig, dass wir mit den Kollegen zusammen ins Ministerium gehen und sagen, in welche Richtung es geht. Aber der Fokus auf den Standardpatienten lässt natürlich die innerhalb der Gaußschen Verteilungskurve, die ganz links und ganz rechts stehen, außen vor laufen. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das ist so der Prozess, den wir immer wieder erlebt haben. Immer wieder zeigen, warum bestimmte Dinge nicht dem Standard entsprechen. Und manchmal ist so eine Gesetzgebung versucht, alles in einen Topf zu werfen. Und das funktioniert halt nicht. Also das habe ich tatsächlich von Juristen gelernt. Gesetzgebung muss immer versuchen, so gerecht wie möglich zu sein. Und das hat bei manchen Gesetzen in den letzten Wochen nicht geklappt. Die Idee war da, aber es hat nicht geklappt.
Ich frage mich, ob die Geschwindigkeit, in der Gesetze gemacht werden, nicht im Moment unser großes Problem sind. Die Juristen, vor allem die alten Schulen der Juristen, haben immer gesagt, die Qualität eines Gesetzes erkennt man an der Halbwertszeit. Je kürzer die Halbwertszeit, umso schlechter das Gesetz. Wenn wir sehen, wie viele Gesetzesänderungen wir gerade im Gesundheitsbereich haben, hatten, wiederbekommen, dann kann uns eigentlich schon so ein bisschen Angst werden, weil da so die Sätze unserer Väter keine Richtigkeit mehr haben, scheinbar. Und ich glaube, dass man vielleicht manches Ding ein bisschen länger überlegen muss und dann vielleicht handwerklich zu einem besseren Ergebnis kommt, statt unsere Politiker kommen mir im Moment so ein bisschen getrieben vor. Und ich verstehe das auch. Die ganze Situation stellt sich ja auch sehr dar. Unsere ganze Gesellschaft ist so ein bisschen getrieben, von vielen Krisen getrieben. Und die Politiker sind, glaube ich, wirklich ein bisschen getrieben und sie tun mir auch schon fast manchmal leid, auch wenn sie den Job ja freiwillig angenommen haben. Aber ich glaube, so ein bisschen Ruhe bei den Dingen und ein bisschen mehr Nachdenken würde uns allen helfen.
Jetzt wurde ja schon auch ein anderes wichtiges Thema angesprochen, nämlich das Thema Nachwuchs, der ja bei der DDG auch schon ziemlich im Mittelpunkt steht, zum Beispiel durch die Reisestipendien, die vergeben werden. Das hat sich auch sehr erhöht, die Anzahl der Stipendien in letzter Zeit. Und wir haben auch gehört, die werden ja auch dringend gebraucht, junge Frauen und Männer, die sich vorstellen können, eben in die Diabetologie zu gehen. Viele werden auch zum ersten Mal bei einer diabetologischen Tagung dabei sein, wie Sie vor einigen Jahren zum ersten Mal mit dabei waren. Was würden Sie denn jemandem raten, der zum ersten Mal auf der Diabetes-Herbst-Tagung ist? Was soll er besonders beachten oder Sie?
Bevor Frau Reichert gleich antwortet, möchte ich ganz stolz sagen, dass wir zusammen mit der Deutschen Diabetesgesellschaft als Fachgesellschaft, als Berufsverband einen Modus operandi gefunden haben, wie wir die jungen Kollegen bei ihrem Stipendium, also der Reise und der Teilnahme bei unserer Herbsttagung unterstützen können. Und wir werden als Berufsverband die Kosten dafür teilweise mit übernehmen und freuen uns da sehr, dass wir diese Art der Nachwuchsarbeit dann auch erbringen können als Berufsverband.
Ja, das ist toll und wir haben ja viele Reisestipendiaten und es werden ja eher mehr und das finde ich ganz toll. Und wenn man denen jetzt einen Rat geben soll, dann sollen die ganz früh anfangen. Was die Deutsche Diabetesgesellschaft hat, ist einen hervorragenden Kongressplaner. Und man kann jetzt auf das Programm live bereits als PDF zugreifen, kann in jedes Symposium sich reinklicken, kann sich genau angucken, welcher Referent da zum Thema was vorträgt. Und ich glaube, für jemanden, der das erste Mal auf die Herbsttagung geht, ist es ganz wichtig, sich vorher zu überlegen, was ihn denn auch wirklich interessiert. Viele Themen kann man hinterher on demand auch nochmal anhören. Und von daher sollte man sich vielleicht auch, wenn man in einer Gruppe hingeht, wenn man mit mehreren hingeht, auch durchaus absprechen, dass man sich auf verschiedene Symposien verteilt, damit man möglichst den maximalen Input mitnimmt. Dabei sollte man auf keinen Fall vergessen, dass es auch Plätze gibt, an denen man sich austauschen kann. Und deshalb sind wir ja auch so froh, dass wir diesen Gesellschaftsabend haben, der alles so ein bisschen freitagsabends nochmal aufnimmt und dass die Reisestipendiaten da auch eben alle hin können und dass sie da auch tatsächlich mit uns als alten Hasen ins Gespräch kommen können und Spaß haben können. Und ich denke, wenn man all diese Facetten bedenkt, dann kann so ein erster Kongress sehr gut gelingen.
Und was man auch sagen muss, und das hoffe ich, dass die jungen Wilden das dieses Jahr bei der Herbsttagung auch wieder machen, es gibt so coole Aufkleber, die die alten Hasen tragen, also diesen Löwenkopf, das kriegen alle die, die mit den Jungen reden wollen, was eigentlich alle sind, aber alle die, die das machen können und wollen, kriegen so einen Aufkleber, also alle Jungen, wenn ihr jemanden von uns Alten mit so einem Aufkleber seht, so einen Löwenkopf am Revers, sprecht uns an, fragt uns, gerne auch mal ins Programm reingucken und sagen, was würdet ihr denn empfehlen? Also jetzt aktuell, natürlich alles können wir empfehlen, aber vielleicht so einen Tipp mal in dem Augenblick geben. Also keine Sorge, Hemmschwelle ist niedrig, sprecht uns an. Alle, die einen Löwenkopf tragen, reden gerne mit den jungen Wilden. Reden, aber beißen nicht, trotz Löwenkopf.
Weil Diabetologen sind ja sprechende Medizin und wir sprechen natürlich auch gerne mit unserem Nachwuchs.
Ja, und vielleicht bekommen Sie dann auch die Frage gestellt, die ich jetzt schon mal vorab stelle, und zwar, wie sind Sie denn eigentlich selbst zur Diabetologie gekommen? Vielleicht wollen Sie anfangen, Frau Dr. Reichert. Wie war so Ihr Werdegang?
Ich wurde von meinem Chef zwangsverpflichtet.
Oh.
Ich weiß nicht, ob Sie das hören wollten, aber ich bin ihm sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Ich bin tatsächlich von meinem Chef in sein Büro gebeten worden und gesagt haben, er hätte mich jetzt ja kennengelernt und er würde meinen, ich wäre fleißig und zielstrebig genug, hier im Haus eine Diabetologie aufzubauen und ich möge das jetzt mal parallel zu meinem Job tun. Damals war das mit den Überstunden ja alles noch ein bisschen anders. Da habe ich mir damals ausbedungen, dass wenn ich das mache, ich aber von ihm mehrfach freigestellt werden möchte für Hospitationen an bereits bestehenden Diabetologien. Und ich hatte dann das Glück, in Homburg-Saar an der Uniklinik einen Mentor zu finden und das große Glück, mit Professor Bayer in Mainz einen Mentor zu finden, der mich dann auch immer weiter gestützt und unterstützt hat in meinen Bestrebungen, so dass ich das auch auf dem Land und auch als junge Mutter etablieren konnte und weitermachen konnte und dahin gekommen bin, dass ich heute sogar Präsidentin der Herbsttagung sein darf.
Jetzt muss ich auch was gestehen, oder Frau Finkenau, wie ich zur Diabetologie gekommen bin? Okay, also das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich noch nicht so häufig erzählt habe. Als ich 1992, präklinisches Jahr, also vor dem Medizinstudium, meinen Zivildienst in einer internistischen Kreiskrankenhaus, also Kreiskrankenhaus auf einer internistischen Station abgeleistet habe, kam ich auf die Diabetesstation 1992. Und Diabetologie 1992 ist eine ganz andere Diabetologie als heutzutage gewesen. Als ich da als Zivildienstleistender, also hauptsächlich in Pflege unterwegs dort gewesen bin, habe ich mir gedacht, Gott, ist das langweilig. Das mache ich nie wieder. Also Diabetologie ist etwas, da komme ich nie hin. Und dachte, ich mache so richtige Medizin. So, was man so manchmal so im Fernsehen sieht, so weißer Kittel, Blut spritzt und Skalpell. Und dann im Medizinstudium merkte ich, echt anspruchsvolle, kluge Medizin hat was mit Sprechen zu tun, hat was mit Behandeln zu tun und hat auch etwas zu tun, sich Gedanken zu machen und auch einen Patienten langfristig betreuen zu können. Und da muss ich sagen, habe ich mein Herz in der Diabetologie, in der Endokrinologie gefunden und muss auch sagen, dass sowohl der Kollege, der mich 1992 als Zivildienstleistender, mit dem habe ich heute immer noch Kontakt, in die Diabetologie eingeführt hat, dem bin ich unendlich dankbar. Und auf dem Weg in die Diabetologie, das habe ich dann an der Uniklinik in Leipzig gemacht, habe ich sowohl ganz tolle klinische Lehrer gehabt und habe auch ganz tolle wissenschaftliche Lehrer gehabt. Also ich bin allen unendlich dankbar, dass das in diesem System mir ermöglicht wurde, Diabetologie zu machen. Und so bin ich dann in der Diabetologie auch gelandet und es macht mir großen, großen Spaß.
Also Happy End für beide, würde ich mal sagen. Und wenn Sie jetzt von jungen Menschen gefragt würden, vielleicht ja auf der Herbsttagung, die vor der Entscheidung stehen, welchen Weg soll ich jetzt einschlagen, welchen Fachbereich soll ich wählen? Was spricht denn da für die Diabetologie Ihrer Meinung nach?
Kann ich ganz spontan sagen, man hat vom Kopf bis Fuß mit Menschen zu tun und mit allen Sorten Menschen, mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, mit Greisen, mit jungen Akademikern und mit ganz anderen sehr cleveren Menschen. Man lernt die Menschen, weil man mit ihnen reden muss, um ihnen zu helfen, ihren Alltag zu managen, lernt man ganz viel von diesen Menschen und von ihrem Leben und hat Teil an ihrem Leben. Und diese Teilhabe am Leben meiner Patienten, das macht dieses Fach so spannend und das macht mir unglaublich viel Freude und ich kann es jedem nur empfehlen, der bereit ist, sich auf Menschen einzulassen.
Und das hat Dorothea gesagt, das ist eine sprechende Medizin. Wenn man Mediziner wird und sagt, man macht gerne Sprechmedizin, dann ist Diabetologie genau das richtige Fach. Aus der inneren Medizin herauskommt, in die Diabetologie hineingehen. Man kann die Patienten betreuen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, auch so technologisch, wie wir geworden sind, so viel therapeutische Optionen, wie wir neben der Technologie auch in Medikamenten haben, das ist ein extrem schnelles Feld, ist ein weites Feld. Das ist ein Feld, was natürlich jetzt auch in andere Bereiche hineingeht. Also kardiovaskuläre Erkrankungen aus den Medikamenten, die wir in der Diabetologie haben, behandeln. Natürlich auch das große Feld der Stoffwechselstörungen, sprich Adipositas. Es ist gerade unendlich spannend. Es wird auch noch spannender werden. Also insofern kann man den jungen Kollegen nur sagen, wenn ihr sprechen wollt und nicht Medizin studiert habt, um Labormediziner zu werden, liebe Grüße an meinen lieben Kollegen, der Labormediziner ist und der mich in die Diabetologie eingeführt hat inzwischen, dann macht Diabetologie.
Ich muss aber eins korrigieren, wir sind nicht nur sprechend. Ich bin auch jemand, der gerne und jeden Tag ein Skalpell in der Hand hat, weil wir haben eine diabetologische Fußambulanz und das macht auch unheimlich viel Spaß. Da kann man auch richtig praktisch was tun. Das heißt, wir haben tatsächlich alle Facetten unseres Berufes parat, eben den Bogen spannen, sogar vom Chirurgischen bis zur Forschung. Und das ist einfach was unglaublich spannend ist. Und man kann sich da in jedem Bereich eigentlich ausleben und einbringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was anderes gemacht zu haben im Nachgang.
Da kann ich nur die Anekdote erzählen, Dorothea, wenn man als Diabetologe auch Kinder hat, also meine Tochter durfte natürlich, wenn sie inzwischen groß genug, aber als sie noch zur Schule gekommen ist, nach der Schule kam sie bei mir vorbei und manchmal bot sich tatsächlich nur der Fußbehandlungsraum an, wo sie ihre Hausaufgaben noch machen konnte. Und da hängen natürlich Bilder an der Wand und meine Tochter wirft mir das heute noch vor, was da für Bilder gehangen haben, sie inzwischen aber total spannend findet und sagt, Papa, wie ist denn das? Und würde mir gerne mal über die Schulter gucken bei der nächsten Fußbehandlung. Also insofern, es ist etwas, was am Patienten ist, nicht nur sprechende Medizin.
Dann natürlich noch eine ultimative Frage an Sie beiden. Was ist denn Ihr persönliches Highlight bei der Herbsttagung? Ist es die Eröffnung? Ist es der Gesellschaftsabend? Ist es einer der Workshops? Es gibt ja auch Yoga zum Beispiel. Also was ist Ihr persönliches Highlight? Wenn Sie eine Sache hervorgreifen dürften, vielleicht der Dr. Wiesner, Sie zuerst.
Also in der Eröffnung habe ich ein persönliches Highlight. Das muss ich an dieser Stelle ehrlicherweise sagen. Es kommt Professor Johannes Krause für den Vortrag in der Eröffnungsveranstaltung. Professor Johannes Krause ist einer der führenden Paläo-Archäologen bzw. Paläogenetiker. Er hat den Lehrstuhl hier am Max-Planck-Institut in Leipzig inne. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Ich schätze Johannes Krause sehr, der einfach nochmal, woher kommen wir und wohin werden wir gehen, erläutern wird. Und das aus der Sicht eines Genetikers mit aber einem hohen moralischen und ethischen Anspruch. Deswegen ist das ehrlicherweise mein persönliches Highlight. Und ich kann jedem nur raten, kommt und schaut euch einen spannenden Vortrag an eines Genetikers, der uns sagt, warum sind wir so, wie wir sind, aber das, was uns Menschen ausmacht, außerhalb der Gene, nicht außer Augen lässt. Also insofern, große Einladung zur Öffnungsveranstaltung. Johannes Krause ist mein persönliches Highlight. Neben all den Dingen, die wir sonst noch gemacht haben, und Sie haben es auch gesagt, Herr Nuber, natürlich bin ich stolz auf 18 Workshops, also Leuten, die kommen und ihre Skills zeigen wollen und mit allen anderen teilen wollen. Also das ist schon etwas, was ich denke, auch die praktische Anmutung unseres Kongresses zeigt.
Frau Dr. Reichert, haben Sie auch ein Highlight?
Ja, eigentlich ist die Öffnungsveranstaltung auch mein Highlight, wobei für mich der Gesellschaftsabend auch nochmal ein ganz wichtiges Highlight werden wird. Da ist mein ganzes Team dabei. Da hoffe ich, dass dann schon ein bisschen die Anspannung von uns gefallen ist und wir dann nochmal so richtig viel Spaß haben werden und wir das miteinander feiern können, dass das ein gelungener Kongress ist, der dann ja noch einen ganzen Tag laufen wird.
Das war doch eine Steilvorlage. Jetzt muss ich natürlich noch mal eine zweite stellen, was zum Beispiel den Gesellschaftsabend anbetrifft. Das Motto lautet ja, sächsische Gemütlichkeit trifft pfälzische Lebenslust. Wie wird sich denn dieses Motto mit Leben füllen an dem Abend?
Mit ganz viel Musik, mit ganz vielen Möglichkeiten zum Austausch und mit der Nähe zum Kongress, dass wirklich auch jeder, der möchte, da hinkommen kann, weil die Wege kurz sind und wir eben auch direkt von der Eröffnungsveranstaltung ins Bett fallen können und damit wirklich Zeit haben, das zu genießen und mit vielen Menschen zu sprechen. Und Tobias und ich, wir feiern nicht das erste Fest dort gemeinsam. Das heißt, wir können das schon, Sachsen und die Pfalz verbinden.
Genau, wir hatten viele Überlegungen gehabt, aber ich finde, sächsische Gemütlichkeit und Pfälzer Lebenslust trifft es ganz gut. Also Eats Meet West war eine der Ideen oder gemeinsam im Mittelpunkt. Aber ich denke, wir haben uns für das richtige Thema entschieden. Mein persönliches Highlight wäre ja, sächsischer Blümchenkaffee trifft Pfälzer Saumagen. Aber das haben wir dann doch außen vor gelassen. Das wird nicht unser Thema sein.
Also zumindest zusammen würde ich das nicht genießen wollen. Nee, höchstens hintereinander. Ja, wir sind schon fast am Ende, würde ich sagen. Und am Ende, Frau Dr. Reichert und Herr Dr. Wiesner, bekommt bei uns jeder Gast eine dumme Frage gestellt. Hier kommt Ihre dumme Frage.
Dumme Frage.
Welche Befürchtungen hätten Sie, Herr Dr. Wiesner, wenn Sie von einer lebenslustigen Pfälzerin ärztlich behandelt werden würden? Und Sie, Frau Dr. Reichert, wenn Sie ein gemütlicher Sachse therapieren würde?
Da meine Kenntnis an Pfälzer Kollegen nicht so umfangreich und ich Dorothea, ihren Mann, kenne, aber auch einige Kollegen aus der Pfalz, hätte ich überhaupt keine Befürchtung. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als jemanden zu haben, mit dem man A, sehr klug und intelligent reden kann und natürlich auch jemanden, von dem man weiß, dass er einen emotional aufhängt, gerade bei Behandlungen. Das ist ja jetzt der therapeutische Kontext, in dem wir uns hier behandeln. Also ich habe überhaupt keine Befürchtungen, sondern ich würde mich dem hingeben. Und ein gemütlicher Mensch ist mir in der Behandlung doch deutlich lieber als einer, der zu verkopft ist. Ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass du nicht verkopft bist, Dorothea.
Und Frau Dr. Reichert, wenn Sie ein gemütlicher Sachse behandeln, was befürchten Sie? Gar nichts?
Eigentlich habe ich nur Angst, dass er mir erklären möchte, dass der sächsische Wein besser ist wie der Pfälzer, weil dann hätte ich ein Problem mit ihm. Aber ansonsten glaube ich, klappt das super.
Gut, da könnte ich jetzt auch was ergänzen, aber wir lassen es mal dabei. Weil die Weine aus Sachsen sind nicht zu unterschätzen, absolut nicht. Ja.
Die Weine aus der Pfalz auch bitte nicht.
Nein,
wo wir eine deutsche Weinkönigin aus der Pfalz haben.
Ja, aber die rheinhessischen Weine sind auch nicht zu verachten. Das will ich dann nochmal mit reinbringen. Gut, dann sage ich Frau Dr. Reichert, Herr Dr. Wiesner, herzlichen Dank für das sehr interessante und auch sehr lustige Gespräch.
Und auch von mir herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich richtig auf die Tagung und hoffe natürlich auch so viel wie möglich mitmachen und besuchen zu können. Die Eröffnung ist jetzt in der Tat richtig getriggert.
Gerne, wir danken.
Wir danken.
Das war O-Ton Diabetologie zum Thema Diabetes-Herbsttagung 2024. Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Podcast mitarbeiten, bei Anna Romalis, Christian Duda, Nils Krepp und Gregor Hess. Sie können diesen Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.